Gottes Friede sei mit euch. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Brief des Apostels Paulus an die Epheser im 5. Kapitel. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Herr, wir bitten dich, segne unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, ein kleiner Junge, der auf Besuch bei seinem Großvater war, fand eine kleine Schildkröte und ging gleich daran, sie zu untersuchen. Im gleichen Moment zog sich die Schildkröte in ihren Panzer zurück. Und der Junge versuchte vergebens, sie mit einem Stöckchen herauszuholen. Der Großvater hatte ihm zugesehen und hinderte ihn, das Tier weiter zu quälen. »Das ist falsch«, sagte er, »komm, ich zeig dir, wie man das macht.« Er nahm die Schildkröte mit ins Haus und setzte sie auf den angenehm warmen Kachelofen. In wenigen Minuten wurde das Tier warm, steckte seinen Kopf und seine Füße heraus und kroch auf den Jungen zu. »Menschen sind manchmal wie Schildkröten«, sagte der alte Mann. »Versuche niemals, jemanden zu zwingen. Wärme ihn nur mit etwas Güte auf, und er wird sicherlich tun, was du möchtest.« So macht es Gott mit uns. Er schenkt uns seine Warmherzigkeit, damit wir uns ihm im Gebet öffnen und dann seine Art nachahmen und andere Menschen lieben. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe. Mit diesen Worten beginnt der Apostel Paulus das 5. Kapitel seines Briefes an die Gemeinde in Ephesus. Gottes Beispiel sollen wir folgen. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns wie kleine Götter benehmen sollen. Auch bedeutet es nicht, dass wir von jetzt auf nachher genauso vollkommen sein könnten wie Gott. Es geht einfach darum, dass wir uns an seiner Art ein Beispiel nehmen. Die Liebe ist seine Art. Gottes Art ist es, zu vergeben. Er begegnet uns mit Wärme, Herzenswärme, mit Liebe, so wie der Großvater die Schildkröte behandelte. Wenn ich mit dem Fahrrad durch Öschelbrunn, durch den Ort fahre, Richtung Feuerwehrhaus, sehe ich öfter ein Auto mit der Aufschrift »Jesus liebt dich«. Das ist mir jedes Mal ein Trost und eine Ermutigung. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe. Aus eigener Kraft können wir häufig sicherlich keine Liebe üben. Wer geliebt ist, kann leichter lieben. Ein Beispiel hat mich besonders bewegt. Nach der russischen Revolution 1917 tobte mehrere Jahre ein erbitterter Bürgerkrieg zwischen der konservativen Bevölkerung, den Weißen, und den Kommunisten, den Roten. Zu dieser Zeit ging ein orthodoxer Priester eine Straße entlang. Als er sah, wie Soldaten der Weißen Armee einen kommunistischen Soldaten an einen Baum banden, um ihn hinzurichten. Der Offizier des Exekutionskommandos sah den Priester und grüßte ihn mit dem üblichen Gruß in Russland: Segne uns, Vater. Der Priester antwortete: Ich kann einen Mord nicht segnen. Die Weißen ließen ihren Gefangenen, durch die Worte des Priesters betroffen, frei. Einige Zeit später rief eine Frau den gleichen Priester zu ihrem sterbenden Sohn, damit er ihm die Sterbesakramente verleihe. Als der Priester das Haus betrat, schrie der Sohn wütend: Ich will keinen Priester! Diese Bösewichte sollen alle umgebracht werden. Ich bin Kommunist, ich kann Priester nicht ausstehen. Doch dann erkannte er in dem Mann den Priester, der ihm neulich das Leben aus der Hand der Weißen gerettet hatte. Du hast mir das Leben gerettet, aber ich hatte den Auftrag, dich umzubringen. Siehst du das Messer auf dem Tisch? Wenn du das gewusst hättest, hättest du dann genauso gehandelt? Auch dann, antwortete der Priester, hätte ich keinen Mord gesegnet, denn Gott hat für uns alle Vergebung und Liebe bereit. Seine Liebe ist stärker als der Tod. Nun hat mich Gott ein zweites Mal zu dir geschickt, um dich zu retten. Kurze Zeit später war der Mann tot. Doch der ganze Hass war aus seinem Leben gewichen und hatte der Liebe und Versöhnung Gottes Platz gemacht. Diese Geschichte habe ich nicht erzählt, um den Priester zu rühmen, sondern Gott, der ihn liebte. Weil er wusste, dass er ein geliebtes Kind Gottes war, konnte er so handeln. Dadurch fand auch der junge, todkranke Mann Frieden, Freiheit vom Hass. Das ist Gottes Art, Liebe verzeihen. Wie sehr Gott uns Menschen liebt, hat er durch seinen Sohn Jesus bewiesen. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, schreibt Paulus, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Seinen eigenen einzigen Sohn hat Gott geopfert, um uns seine Liebe zu beweisen. Weil wir geliebte Kinder Gottes sind, können wir andere lieben. Deshalb können wir Gutes tun und Schlechtes lassen. Paulus nennt einige Beispiele: Unzucht, Habgier und schandbare Reden. Das alles sind schlechte Dinge. Keins ist weniger schlecht als das andere. Zum Thema Unzucht eine kleine Geschichte. Das jüngste Gericht hat begonnen. Alle Menschen stehen versammelt und warten auf ihr Urteil. Ein Erzengel ruft: Sünder gegen das erste Gebot, links raus, ab in die Hölle. So werden alle Gebote der Reihe nach abgehakt, das zweite, dritte und so weiter. Beim sechsten Gebot geschieht eine ungeheure Massenbewegung. Du sollst nicht Ehe brechen. Die ganze Menschheit wird auf die linke Seite geschoben, mit Ausnahme eines kleinen Mönchs, der als einziger auf der rechten Seite übrig bleibt. Christus sagt: Es geht doch nicht, dass wir fast die ganze Menschheit verdammen. So sagt er schließlich über die ganzen Massen: Begnadigt. Da macht der kleine Mönch ein verdrießliches Gesicht. Das hätte man uns aber auch früher sagen können. Diese Geschichte stammt aus einem Schmunzelbüchlein. Sie macht aber dreierlei deutlich: den Zorn Gottes über die Sünde, der uns den Eingang in den Himmel verwehrt. Zugleich aber seine Liebe und Gnade durch Christus, der doch den Himmel öffnet. Und schließlich lässt sie uns fragen, wer ist auch auf dem Gebiet frei von Schuld? Was gibt es allein schon an Internetpornografie oder an entsprechenden Bildern in Zeitschriften? Jeder soll sich selber prüfen. Dann wird er demütig über andere denken, nicht überheblich, nicht wie Wilhelm Buschs fromme Helene. Ei, ei, da bin ich froh, denn Gott sei Dank, ich bin nicht so. Selbsterkenntnis macht demütig. Aber das ist Gottes Wille. Was die Unzucht angeht, so sollen wir nicht sexuell zügellos leben, sondern die Ehe heilig halten, die Ehe von Mann und Frau. Was die Habgier angeht, so sollen wir zufrieden sein mit dem, was wir an Geld und Gut haben. Von Unzucht und Habgier soll bei uns sogar noch nicht einmal die Rede sein. Zum Thema Habgier habe ich kürzlich in der Zeitschrift Idea Spektrum einen schönen Beitrag gelesen, wie Christen mit Geld umgehen sollten. Der ziemlich beste Schurke Josef Müller gab beim Jugend- und Gemeinschaftstag des Thüringer Gemeinschaftsbundes in Bad Blankenburg Tipps zum richtigen Umgang mit Geld. In der Bibel ist öfter von Geld die Rede als vom Himmel. Wusste ich noch gar nicht. Darauf hat der frühere Steuerberater Josef Müller in Bad Blankenburg aufmerksam gemacht. Er sprach zum Thema biblischer Umgang mit Finanzen. Müller wurde als Steuer- und Anlageberater zum Millionär. Wegen Betrugs erhielt er 2005 eine 5,5-jährige Haftstrafe. Im Gefängnis wurde er Christ. Müller schrieb den Bestseller »Ziemlich bester Schurke«. Nach seinen Worten herrscht auch unter Christen große Unsicherheit, wie sie gut und sinnvoll haushalten sollen. Dass das Thema Geld in der Bibel an 2500 Stellen vorkomme, zeige seine Bedeutung. Nicht Geld an sich ist das Problem, sondern die Habgier. Sie habe die Macht, Leben zu zerstören. Müller wies darauf hin, dass ein Viertel der deutschen Jugendlichen unter 18 Jahren mehr als 2500 Euro Schulden habe. Bei der Hälfte aller geschiedenen Ehen sei Geld ein Grund gewesen. Müller gab 6 Ratschläge für einen richtigen und geistlich fundierten Umgang mit Finanzen. Erstens, erkenne den Geist des Geldes und weise ihn zurück. Zweitens, glaube an Gottes Versorgung. Drittens, fange an, regelmäßig den Zehnten zu geben. Viertens, werde ein treuer Finanzminister Gottes. Fünftens, entscheide für dich selbst, wie viel genug ist. Sechstens, nimm deine Schulden in Angriff. Schließlich spricht der Apostel Paulus über schandbare Reden. Ihnen stellt er die Dankbarkeit entgegen. Durch irgendwelches Dahergerede finden wir nur scheinbar und kurzfristig Beifall und Befriedigung. Durch Dankbarkeit verbreitet sich wirklich Frieden, bei einem selber und bei anderen. Wenn Paulus über Schuld spricht, dann tut er das nicht, um irgendjemanden bloßzustellen oder fertig zu machen oder auszugrenzen, sondern es geht ihm darum, dass wir frei werden, lastenlos werden. Dazu gibt es Seelsorge, die Möglichkeit zur Aussprache mit guten Christen, die Beichte. Schließlich ruft Paulus die Leser seines Briefes auf: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dir Christus als Licht leuchten. Das Licht Christi kann manche Früchte bei uns wachsen lassen. Der Apostel nennt hier Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Von einem erstaunlichen Beispiel will ich Ihnen erzählen. In Florenz plante Furbelone, der Leiter der Roten Brigade, einen Banküberfall. Zwei als Polizisten verkleidete Verbrecher standen am Eingang der Bank. Zwei andere sollten in die Bank eindringen und den Kassierer mit Waffen zur Herausgabe des Geldes zwingen. Ein Fluchtauto mit gefälschtem Nummernschild wartete abfahrbereit. Furbelone selber saß als Bettler verkleidet auf den Stufen der gegenüberliegenden Kirche, um von dort das Einsatzzeichen für die gesamte Aktion zu geben. Gerade als der Überfall beginnen sollte, kam eine Mutter mit ihrem kleinen Mädchen an der Hand die Treppe zur Kirche herauf, um mit dem Kind in der Kirche zu beten. Das Mädchen sah den Bettler und gab ihm ihr Pausenbrot mit einem liebevollen Blick. Verärgert wollte Furbelone das Mädchen übersehen, aber ihr kindlicher Blick und die barmherzige Geste überwanden den harten Verbrecher. Ganz tief empfand er, dass hier ein Mensch ist, der ihn mit den Augen der Liebe sieht. Anstatt das Signal zum Raubüberfall zu geben, nahm der Terrorist das Brot von dem kleinen lächelnden Kind und ging mit ihr in die Kirche. Sein Verbrecherleben war zu Ende. Das kleine Mädchen hatte in ihrer kindlichen Weise Gerechtigkeit und Barmherzigkeit verwirklicht. Das rührte den Verbrecher und weckte in ihm den sehnlichen Wunsch, selber auch gerecht zu werden. Güte und Gerechtigkeit sind ansteckend. Sie sind eine Folge der Liebe Jesu, die jedem von uns gilt. Amen.